Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen in der deutschen Schweiz. Gäbe es Aktiv Radio nicht, dann gäbe es keine interessanten Gespräche. Das hören wir immer wieder. Man schreibt uns das. Man schreibt auch, fragt der das, macht der das tatsächlich? Und wir versuchen selbstverständlich, die Publikumsfragen auch ernst zu nehmen und in die Gespräche hinein zu integrieren. Und ich kann Ihnen sagen, eigentlich das Unangenehmste, was einem passieren kann, ist, wenn man einen vis-à-vis hat, der ebenfalls im Journalismus tätig ist. Dann weiss man nie so recht, kehrt er plötzlich das Gespräch um oder ist er tatsächlich parat zum Auskunft geben. Und ich denke, der, den wir heute haben, der gibt uns wirklich Auskunft, weil er ist zwar Journalist, aber er ist vielleicht nicht das, was man unter einem Journalist heute so ein bisschen versteht. Und der Journalist versteht viel mittlerweile TikTok, irgendwie 30 Sekunden produzieren. Er macht das Gegenteil von dem. Er produziert ganz lange Texte, durchdachte Texte. Er schafft mit Autoren zusammen, die wirklich etwas zu melden haben und etwas zu sagen haben. Aber das sind auch das garantiert keine Texte, die man in 30 Sekunden gelesen hat. Es geht um eine Zeitschrift, die heisst «Schweizer Monat». Und es gibt wahrscheinlich gar nicht so viele, die jetzt zuhören, die den Schweizer Monat kennen. Ich kann nur allen sagen, nach dieser Stunde geht an den Kiosk und geht einen Schweizer Monat holen und nehmt euch doch zwischendurch die Zeit, so eine Zeitschrift wie der Schweizer Monat halt zu lesen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich begrüße ganz recht herzlich den Lukas Leutzinger, Jahrgang 1987. Er ist stellvertretender Chefredakteur vom Schweizer Monat.
Hallo miteinander.
Lukas, du bist ein junger Journalist, kann man sagen. Du bist stellvertretender Chefredakteur. Bist du das in jungen Jahren geworden, weil es dich einfach aufgespült hat, weil es niemand anders hat wollen machen? Oder effektiv hast du auch mit ein bisschen ellbögeln, um diesen Job zu bekommen?
Nein, ellbögeln habe ich in dem Sinne nicht müssen, aber es hat mich natürlich gefreut, die Verantwortung zu übernehmen und die habe ich auch gerne übernommen.
Du bist 2019 zum Schweizer Monat gestossen. Du hast eine weite journalistische Karriere vorher schon hinter dir und bist als, wenn wir sagen, als normaler Redakteur einfach dazu gestossen. Genau. Und wann ist denn der Wunsch von dir oder vom Schweizer Monat, dir auch noch organisatorische Aufgaben zu geben, das heisst, dich zum stellvertretenden Chefredakteur zu machen?
Das ist nach etwa 2 Jahren gekommen und es hat sich dort einfach eine Vakanz ergeben und ich habe mich dafür interessiert und habe das Vertrauen vom Chefredakteur, vom Ronny Grob, bekommen. Und so hat sich das eigentlich relativ unkompliziert ergeben.
Du bist am richtigen Ort zur richtigen Zeit gewesen.
Kann man so sagen, ja.
Du bist aber nicht nur Journalist, du bist auch noch Blogger und du tust auch noch Videos herstellen. Was macht dir so am meisten Spass? Ist das, mit Autoren zusammen zu kommunizieren, die letztendlich nachher über ein Thema breit berichten? Ist das selber schreiben, deine Gedanken zu Papier bringen? Oder hast du mittlerweile Freude an der Videokamera bekommen oder sogar am Mikrofon, nämlich am Radio?
Ich glaube, die Vielfalt macht es aus. Also mir macht alles Spass. Ich bin interessiert daran, mit Leuten in Kontakt zu sein, die etwas zu sagen haben. Ich denke, das ist bei dir nicht anders. Und ich bin neugierig. Ich will neue, interessante Sachen erfahren und tue das gerne selber recherchieren, aber auch gerne von anderen hören oder lesen und Texte von anderen auf Hochglanz polieren.
Genau, Hochglanz polieren, das ist gerade eine gute Frage, die ich habe. Wie oft musst du von so einem Koryphäe, der etwas einliefert, jemand, den man kennt als Autor, der vielleicht europaweit im deutschsprachigen Raum bekannt ist, wie oft musst du dem sagen, hey Kollege, da hat es noch Sprachfehler drin und da ist ein Strichpünktchen, das nicht hergehört. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir greifen eigentlich bei Texten von Autoren immer ein. Nicht immer gleich stark. Und das Feedback ist nicht immer das Gleiche. Es gibt natürlich solche, die das anders aufnehmen als andere, aber ich denke, da haben wir jetzt auch, also habe ich jetzt auch gewisse Erfahrung drin.
Also es kann schon sein, dass ich jetzt einen Text einliefern und ich komme dann mit relativ viel Rotstift nochmal zur Überarbeitung über, weil er sprachlich vielleicht nicht stimmt, weil er vom Kontext nicht stimmt, also inhaltlich nicht ganz sauber ist oder weil er vielleicht eigentlich gar nicht überhaupt in Schweizer Mode reinpasst. Also.
Ja gut, wenn er nicht reinpasst, dann nachher sagen wir, okay, wir lassen es bleiben, es hat keinen Sinn. Wenn wir das mit viel Änderungsvorschlägen und Anmerkungen zurückbekommt, dann nachher muss man das nicht persönlich nehmen. Wir haben halt auch sehr hohe Qualitätsansprüche und ich finde es auch, ich merke das auch, wenn ich selber einen Text schreibe und den jemand anders anschaut, der bringt dann immer wieder ganz eine andere Perspektive rein. Und das ist wertvoll auch für mich als Autor. Also ich bin dankbar, wenn man meine Texte kritisch anschaut und nimmt das nicht irgendwie im falschen Hals. Und ich erwarte aber auch von professionellen Autoren, dass sie sich solche Diskussionen offen zeigen.
Aber wie muss man sich das generell jetzt vorstellen? Ist das sehr oft so? Also gibt es Autoren, die du fast nichts musst korrigieren musst? Also wo du eigentlich kannst sagen, okay, das kann ich eins zu eins übernehmen, das muss ich nicht mal sagen, dass ich das ändere. Oder gibt es einfach, sagen wir, wirklich berühmte Autoren, wo man wirklich einfach dahinter muss, weil sie einfach ein bisschen schluddern. Gedanklich zwar hochspannend und interessant, aber textlich ein bisschen geschluddert haben.
Aber da gibt es die ganze Bandbreite, also...
Hast du auch schon mal Streit bekommen mit so einem Autor? Also, ich kann mir schon vorstellen, das sind ja Leute, das sind ja halbe Philosophen zum Teil. Also, die sind wirklich am Denken. Die schreiben nicht einfach etwas, damit sie geschrieben haben und damit sie nachher am 5 Uhr heimgehen können, sondern die knurzen vermutlich relativ lang an diesen Texten umeinander und recherchieren und überlegen. Und dann kommt hier der Lukas Leutzinger und tut den Rotstift ansetzen. Und dann sagt die: Hey, hallo, wer ist das überhaupt?
Ja, da gibt es zum Teil schon. Ja, nicht so glückliche Rückmeldungen, aber meistens kann man das mit dem Telefon oder mit einem netten E-Mail klären. Und uns geht es einfach darum, dass man am Schluss am Leser ein Produkt bietet, das wirklich gut ist und das eine höhere Qualität hat. Und wenn man da dazu eingreifen müssen, dann nachher ist das letztlich auch im Sinn des Autors. Und ja, ich meine, oft braucht es dann auch eine Diskussion und dann nachher sagt man, okay, da hast jetzt du vielleicht eher recht und da sehe ich es jetzt aber anders und dann nachher findet man sich auch wieder. Also wir sind da nicht irgendwie, wir beharren da auch nicht irgendwie darauf, dass wir die Wahrheit mit dem Löffel gefressen haben.
Du hast Politikwissenschaften studiert, das heisst, du hast schon relativ früh gewusst, du willst vermutlich in die Richtung, du willst vielleicht sogar Lehrer werden oder du willst Journalist eben werden, wie du tatsächlich geworden bist. Hast du schon vor der Matur irgendwie mit Journalismus etwas zu tun gehabt?
Also mein frühester Berufswunsch war, glaube ich, Lokführer und kurz darauf aber Pilot war und nachher Journalist. Und daran hat sich eigentlich...
Also bei der SBB haben sie dich nicht wollen. Swiss hätte ich auch nicht wollen. Und dann ist dir nichts anderes überleben als Journalist
zu werden. Genau. Dann hat sich das so ergeben. Nein, das war relativ früh klar für mich, dass ich in diese Richtung gehen will. Und ich habe dann auch für eine Schülerzeitung während dem Gymi erste Text geschrieben, dann bei der Lokalzeitung angefangen und bin dann irgendwie so ein bisschen reingestolpert.
Du hast nicht nur Politikwissenschaften studiert, sondern das ist heute eigentlich, wenn wir sagen, fast ein bisschen dein Beruf geworden. Das, was dort dahinter ist, ist die Grundlage, damit du überhaupt in der Lage bist, die Autoren auch zu verstehen und können zu interpretieren und halt auch zu hinterfragen. All das klingt ja relativ kompliziert. Also es ist ein Autor, der schon mal viel denkt und dann schreibt er und dann denkt er noch einmal und dann kommt der Lukas und denkt noch mal mit. Und jetzt soll ich die Kost einfach schnell durchlesen in 3-4 Minuten und dann ist gut. Und das klappt sicher nicht. Also der Schweizer Monat ist etwas, wo man doch eine weiche Unterlage braucht, wo man gut absitzen kann und wo man sagt, und jetzt nehme ich mir mal eine Stunde Zeit. Ist das richtig, wenn ich den Schweizer Monat einschätze?
Ja, das siehst du richtig. Also der Schweizer Monat ist nicht ein Medium, das man einfach so rasch auf dem Bus oder so auf dem Handy liest, sondern da muss man sich Zeit dafür nehmen. Und das lohnt sich aber auch. Da geht man ein bisschen tiefer und erfahrt etwas Neues und wird intelligent unterhalten.
Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich bin der Lukas Leutzinger, ich habe eine Idee, ich würde gerne eine Autorenzeitschrift herstellen und die soll monatlich rauskommen und für das brauchen wir jetzt Geld. Wir wollen jetzt eine Aktiengesellschaft gründen. Dann wäre ich äußerst skeptisch. Dann würde ich sagen, wer hätte heute wirklich noch die Musse und wer hat die Zeit oder wer nimmt sich besser gesagt wirklich die Zeit, um das zu machen? Ist das nicht eine ganz kleine Spezies, die noch vorhanden ist, die sich dem annimmt? Eigentlich habe ich ja schon fast recht, ich habe mir die Antwort von selber gegeben. Der Schweizer Monat ist jetzt neu, heisst er ja Q für Quartal. Das heisst, er kommt nicht mehr auf Papier raus jeden Monat, sondern papiermässig noch pro Quartal. Und genau. Das hat wahrscheinlich schon etwas mit dem zu tun, dass eben weniger Leute bereit sind, sich lange Zeit zu nehmen.
Das ist möglich, wobei Nachfrage nach dieser Art von Journalismus, die wird es immer geben. Die ist immer noch vorhanden. Aber in den Medien ist es natürlich generell nicht einfacher geworden in den letzten Jahren. Das wissen die wahrscheinlich auch. Und, aber wir versuchen, unseren Weg zu gehen. Und wir kommen immer auch wieder positive Rückmeldungen über und merken, dass das, was wir machen, dass das gefragt wird.
Weißt du, es kommt mir so ein bisschen vor, wie bei den Politikern. Oder? Wir werden nachher noch über den Liberalismus reden. Nehmen wir jetzt einen liberalen Politiker, der irgendwann an einen Anlass geht, wo 50 liberal denkende Leute sind und die gehen alle zufrieden schlafen, weil sie sagen, der, der vorne geredet hat, hat über den Liberalismus in dem Sinn geredet, wie ich ihn verstehe. Und der geredet hat, ist froh, dass sein Publikum ebenfalls der Meinung war. Also eigentlich ist die ganze Welt zufrieden. Jetzt, wenn er aber in die Wahlen nachher einsteigt, merkt er, dass es bei diesen 50 geblieben ist, die dort im Saal waren und alle anderen denken eigentlich anders. Und ist nicht das ein riesengroßes Problem, dass ihr sagt, oder die haben einfach die gleichen Leser, also die könnten die vielleicht in einer Turnhalle versammeln und mit denen eine Lesung machen und gut wäre, dann wäre das alles erledigt. Oder schaffen es tatsächlich, auch junge Leute zu begeistern und zu regelmässigen Lesen zu machen?
Das schaffen wir durchaus. Ich denke, unser Stammpublikum ist schon eher älter, wie das auch bei anderen Medien der Fall ist. Aber wir versuchen jetzt auch, und es gelingt uns auch, dass wir über neue Kanäle, über Social Media, über unsere Webseite www.schweizermonat.ch, über Podcasts, über Videos. Wir machen jetzt auch Veranstaltungen, wo wir die Leute physisch wieder zusammenbringen. Das stößt auf ein sehr, sehr reges Interesse, weil gerade so im digitalen Zeitalter haben die Leute auch Freude daran, wenn sie tatsächlich physisch mal wieder können zusammenkommen und sich mit anderen austauschen. Und von dem her nutzen wir neue Kanäle und versuchen auf diesen Weg natürlich auch neues Publikum zu erschliessen.
Du bist mal beim Tagesanzeiger gewesen, du hast für einen Landboten geschafft, du hast für die Debeschen-Agentur, also für die SDA, Keystone SDA geschafft, wie sie glaube heute heisst. Genau. Du hast für die Neue Luzerner Zeitung hast du geschafft, du bist selbstständiger Autor, du bist bei der NZZ als Produktionsredakteur gewesen und bist dann nachher beim Schweizer Monat gelandet. Wenn du jetzt so zurückschaust, nicht nur persönlich, wo du die beste Zeit gehabt hast, sondern welches war die beste Zeit als Journalist überhaupt? Man kann sagen, dort hat man mich noch gelesen, es hat funktioniert, wir mussten nicht am Geld hinten nachspringen. Also ich war eigentlich rundum glücklich.
Ja, die Zeit, die beste Zeit ist jetzt. Also ich will nicht in das in den Katzenjammern von den Journalisten einstimmen. Sind immer alle sich am Beklagen, wie schwierig und wie dass niemand mehr liest und dass alles weggespart wird und so weiter. Nein, ich meine, das Angebot an Medien ist noch nie so gross gewesen. Das ist vielleicht auch gewiss unser Problem, beziehungsweise ist eine Herausforderung. Wir müssen uns die Aufmerksamkeit der Leser erkämpfen, weil die Leser haben beschränkte Zeitspannen zur Verfügung und unbeschränkte Auswahl von Medien und Informationen, die sie konsumieren können. Und muss man sich dieser Konkurrenz stellen, aber ich finde, das ist auch interessant und das macht Spass.
Wir gehen nachher noch stärker auf eine Schweizer Monat ein. Schweizer Monat, das jetzt einfach schnell ganz brutal zusammenfassen. Liberal, eher rechtsdenkend, wirtschaftsorientiert. Und du hast 2010 Zivildienst geleistet. Und dann bist du bei Transparency International Switzerland. Und die denken ja vermutlich ein bisschen anders, oder?
Ich weiss nicht. Also, ich finde, der Kampf gegen Korruption ist durchaus ein liberales Anliegen. Und habe in dem Sinn nicht irgendwie Konflikt gehabt dort. Aber ja, also nicht alle Leute.
Wie ist das politische Grunddenken dort? Es ist ja ein NGO, oder? Mhm. Wie ist das politische Grunddenken dort innen?
Das war relativ breit gewesen.
Okay. Magst du dich an einen Fall erinnern, wo du damals, wo du den Zivildienst geleistet hast, dort, wo dann aktuell war, wo du gesagt hast, das ist super, dass es Transparency International gibt und dass sie den Fall aufgedeckt haben?
Transparency International ist ja in dem Sinne eine Organisation, die selber Korruption aufdeckt, sondern wo eher Öffentlichkeitsarbeit macht und mit verschiedenen Akteuren zusammenarbeitet, um auch Korruption zu bekämpfen, beispielsweise mit Entwicklungs-NGOs, mit Unternehmen, mit Behörden und so weiter.
Und, also eine Art der Qualitätssicherung?
Ja, kann man so sehen. Oder eine Plattform oder eine Lobbyorganisation eigentlich, um die sich im Kampf gegen Korruption verschrieben hat.
Du warst ja bei TI Switzerland, bist du gesehen. Mhm. Und ist es dort um Korruption in der Schweiz gegangen oder ist das weltweit das Thema gewesen?
Sowohl als auch. Also als Schweizer Organisation haben wir natürlich viel mit Unternehmen zum Beispiel zu tun gehabt, wo weltweit tätig sind und sich mit diesen Fragen befasst hat. Also wie geht man überhaupt mit Korruption um? Wir haben auch mit NGOs, die zum Beispiel in der Entwicklungshilfe tätig sind, zusammengearbeitet, weil das ist für die auch oft eine schwierige Frage. Also wenn man irgendwie Hilfsgüter neu mit anliefert und die aber nur kann liefern, wenn man irgendjemanden besticht, dann wirft das natürlich auch ethische Fragen auf und die haben wir zum Beispiel bei Workshops besprochen und das ist eine sehr interessante Zeit gewesen.
Du hast die Zivildienst geleistet, du hast dich gegen die Armee entschieden. Vielleicht darf ich die Frage, ist es ein medizinisches Problem gewesen oder ist es ein ethisches Problem gewesen?
Nein, das war nicht ein medizinisches Problem gewesen. Also ich musste sogar eine Gewissensprüfung machen. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich vor allem darum nicht in die Armee gegangen, weil ich den Sinn vom Ganzen nicht richtig gesehen habe und gefunden habe, meine Zeit ist besser investiert und ich kann mehr für das Land erreichen, wenn ich Zivildienst mache.
Können wir sagen, das ist eine sehr egoistische Haltung? Also wir sehen, die Militärbudgets werden ausgebaut. Deutschland hat über 100 Milliarden gesprochen, um ihre Bundeswehr wieder zu aktualisieren. In der Schweiz wird man gerne der Armee 10 Milliarden mehr geben für die nächsten Jahre. Man geht noch, ist es 2030, ist es 2035. Also rings um die herum, überall sagt man, es muss massiv investiert werden. Wir gehen in die Diskussion rein, sollte man sogar in der Schweiz Frauen in die Armee reinnehmen? Oder sollen die nebendurch etwas machen? Also die Diskussion ist sehr heftig. Und wenn du jetzt gehst und sagst, ja, eigentlich kann ich in der Schweiz mehr dienen, wenn ich dort außerhalb etwas mache, ist das nicht fast ein bisschen egoistisch?
Das Problem von der Armee ist, denke ich, nicht die paar Tausend, die zum Zivildienst abwandern, sondern die, die gar nichts machen, die untauglich erklärt werden. Und ja, du weißt so gut wie ich, dass es relativ einfach ist, von der Armee wegzukommen.
Also, ich muss sagen, ich habe hier am Mikrofon relativ viel von der Top-Armeespitze dürfen begrüßen. Und das ist ein Thema, die sagen etwas ganz anderes. Wir brauchen nicht unbedingt mehr insgesamt, also wir müssen nicht die Armee vergrössern, aber unsere Auswahl ist relativ schlecht. Also wir wollen, dass viel mehr in die Armee einsteigen. Wir können sie dann auswählen und dann können sie immer noch einen Schritt zurück machen. Aber damit tun wir die Gesamtqualität anheben. Und die Menge von der Frauen, die mitmacht, ist ja auch immer noch, ich sage fast beschämend, klein. Aber es wagt sich niemand daran, aktuell das als obligatorisch zu erklären. Sondern man versucht dann eben zu sagen, ja, mach du einfach etwas für die Bevölkerung, sonst das bringt ja eigentlich viel mehr. Letztendlich, aber wenn es dann tätscht, wirklich, oder? Also wenn man jetzt in der Ukraine ist und es fährt der Panzer einem vorbei, dann kannst du noch lange sagen, eigentlich bin ich viel lieber bei TI als bei der Armee. Fakt ist, das Pendel scheint ein bisschen umzuschlagen. Glaubst du, dass die Armee das fertig bringen wird, dass man nicht mehr so einfach wegkommt, also dass man nicht einfach so einfach kann Zivildienst machen, einen Ersatzdienst machen, sondern dass einfach jeder wird einzogen?
Also du meinst, ob es der Armee gelingt, mehr Leute
zu rekrutieren? Ja, mit dem Parlament und vielleicht sogar bei einer Abstimmung einfach für den Zivildienst oben runterbringen. Oder? Also dass man nicht einfach gehen kann. Oder? Jetzt, du hast noch eine Gewissensprüfung müssen machen, die ist schon weggefallen.
Genau.
Die gibt es nicht mehr. Also kann ich einfach sagen, ich mache Zivildienst und dann muss er einfach eine längere Periode muss er dranbleiben. Länger, als wenn er in der Armee wäre. Das ist so seine Strophe, die er hat. Aber viele gehen die Strophe ja sehr gerne und sagen, das ist mir eigentlich wurscht. Oder? Dann mache ich aus meiner Sicht etwas Sinnvolles. Also das Pendel könnte jetzt schon ein bisschen umschlagen.
Ja. Ich meine, nachdem die Gewissensprüfung abgeschafft wurde, sind die Zahlen ja zeitweise dann auch recht stark angestiegen. Und nachher hat es wieder eine Gegenbewegung gegeben, dass man den Zivildienst wieder unattraktiver hat wollen machen. Aber ich weiss nicht, ob das der richtige Fokus ist. Also ich glaube, man müsste halt auch die Armee attraktiver machen für junge Menschen.
Ja, Armee ist einfach a priori nicht attraktiv.
Ja, es geht. Also, was ich von Leuten in meinem Alter gehört habe, die berichten mir von WKs, wo sie einfach irgendwie umeinander gesessen sind und nicht viel Sinnvolles gemacht haben und sind dann irgendwann halt auch in Zivildienst gewechselt zum Beispiel.
Eben, obwohl sie ausgebildet waren und eigentlich eine teure Ausbildung genossen haben. Ganz etwas anderes, Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredakteur vom Schweizer Monat. Als ich mich ein bisschen recherchieren über dich, den Lukas Leutzinger, den gibt es nicht nur einmal, den gibt es ein paar Mal. Und einer von diesen Lukas Leutzinger, der in der Schweiz lebt, der ist Head of Global Supply Chain Planning Lederach Chocolatier Suisse. Und wieso bringe ich das jetzt? Das hat sehr viel mit Journalismus zu tun. Du machst ja die Geschichte erinnern, Lederach, die gelaufen ist. Und dort ist etwas hängig oder auch nicht hängig. Ich weiß nicht mal, ob das rechtliche Konsequenz hat, jetzt das Ganze. Der Vater vom jetzigen Chef hat einen Schulbetrieb oder betreibt ihn immer noch. Und dort ist es zu Züchtigung gekommen. Und das Schweizer Fernsehen hat es recherchiert mit ihrem Investigativteam. Das tönt ja schon so wahnsinnig gut. Oder? Und ist zum Schluss gekommen, da müssen wir den Riegel schieben. Und hat das ganz markant aufgemacht, hat weitere Journalisten gefunden, die mitgemacht haben bei dieser Story. Und gipfelt hat dann das, dass man vor einem Lederachladen, Schokoladen ist und eine Frau gefragt hat, kauft ihr überhaupt noch hier ein? Könnt ihr das mit euren Gewissen überhaupt noch vereinbaren? Hinter dran sind 1700 Mitarbeiter im Kanton Glarus. Das ist der grösste Arbeitgeber vom Kanton Glarus. Also an und für sich kann man jetzt ein bisschen sagen, ein Journalist hat zwar irgendetwas herausgefunden, es war für ihn eine coole Story gewesen, aber er hat nicht gewusst, gefährdet er eigentlich 1700 Familien mit den Arbeitsplätzen. Und die Schocke kann ja eigentlich nichts dafür, dass der Vater dort vielleicht ein paar dumme Sachen gemacht hat. Jetzt bin ich beim Journalismus. Dass, wenn jemand so ins Fegefeuer reinkommt, also man tut sich an einer Person festkrallen und tut die permanent immer wieder negativ begleiten. Das kannst jetzt du nicht. Du kommst jetzt mit dem 14 Monaten nur noch alle Quartal raus, dann war es schon wieder vergessen gewesen. Aber die anderen, die dann tagtäglich rauskommen oder wöchentlich rauskommen, die können das machen. Und wir haben in der Schweiz immer wie mehr, also ich könnte ein paar Namen aufzählen, wo man sich so Leute gekrallt hat und die fix und fertig gemacht hat. Ohne, dass es zum Teil überhaupt zu Prozessen gekommen ist, ein juristisches Verfahren gegeben hat. Wie stellst du dich persönlich dazu? Wie sieht das der Schweizer Monat?
Das ist natürlich hochinteressant und hochproblematisch auch. Wir haben gerade kürzlich eine Sonderpublikation zum Thema Fehler im Journalismus gemacht. Und ja, ich denke, das ist schon das Problem, dass man zum Teil einfach irgendwelche Kampagnen gegen Leute fährt, die einem aus welchen Gründen auch immer nicht passen. Und ohne die Hintergründe richtig abzuklären, quasi einfach mal draufhält und vielleicht auch, weil es noch ein paar Klicks gibt und ein paar Social Media Posts und dann irgendwie irgendwelche Shitstorms startet und so oder auslöst. Und ja, oft ist man sich das vielleicht als Journalist auch nicht bewusst, was man damit auslöst.
Wo du das mitbekommen hast, jetzt genau der Fall, ist dir das sauer aufgestossen? Hast du gesagt, das ist jetzt halt so, okay, ist wieder mal eine Story. 3 Monate lang berichtet jeder darüber und dann interessiert es eh keinen mehr, also ist es vorbei. Wie ist das bei dir so gewesen?
Also ich habe jetzt den Fall nicht im Detail mitverfolgt, aber mir fällt es einfach immer wieder auf bei solchen und ähnlichen Fällen. Also wir haben ja auch die Debatte zum Beispiel über MeToo gehabt, wo zum Teil einfach Leute quasi rausgegriffen und angegriffen worden sind mit Vorwürfen, die noch nicht juristisch abgeklärt gewesen sind, eingedeckt worden sind. Und zum Teil ist dann einfach Jahre später rausgekommen, also sind die freigesprochen worden und es hat sich niemand mehr dafür interessiert.
Ja, zum Teil gibt es ja nicht einmal Verfahren nachher. Es ist gar niemand da, der irgendjemand anzeigt. Es ist keine Staatsanwaltschaft, genau, die recherchiert, geschweige denn ein Gericht urteilt.
Mhm. Und da müssen sich Journalisten schon auch bewusst sein, was für eine Verantwortung haben und Verantwortung, dass sie haben. Und dass Journalismus nicht kann ein Ersatz sein für die Justiz und sich nicht irgendwie aufspielen als moralische Wächter. Weil letztlich schadet das ja der Glaubwürdigkeit von der Medien.
Ich durfte letztes Mal den Verwaltungsratspräsidenten vom Schweizer Monat auch hier am Mikrofon begrüßen. Und dort haben wir auch so einen Fall diskutiert. Das war der Oskar Hollenweger. Ist das gewesen. Ich will jetzt nicht breit nochmal auf das eingehen, aber das ist ein Mann, der journalistisch komplett zerstört worden ist, zusammen mit der Bundesstaatsanwaltschaft zusammen. Er ist nachher komplett freigesprochen worden. Es ist überhaupt nichts geblieben hängen. Er hat seine Firma verloren, er hat seine Familie verloren, er hat seine Ehre verloren, er hat alles verloren. Und zuletzt hat das Bundesgericht, nachher, als er geklagt hat, nicht einmal Recht gegeben. Obwohl strafrechtlich oder zivilrechtlich an seinem Verhalten überhaupt nichts dran war. Und euer Verwaltungsratspräsident hat mit ihm zusammen geschafft damals und hat dann müssen dort in die Hose gehen, weil genau das passiert ist, hat er müssen einsteigen und schauen, es war eine Bank, dass es dort weitergeht. Also das sind so Fälle, die machen mich persönlich absolut rasend, die machen mich verrückt. Und es passiert einfach immer und immer wieder. Ich meine, du bist jetzt stellvertretender Chefredakteur. Das sind ja Gedanken, die du dir auch machen musst. Also es kann ja durchaus sein, dass solche Storys auch bei dir landen. Und dann hängt es nachher an dir, zu entscheiden, bringe ich das oder bringe ich das nicht. Wo sind die Kriterien, wo so etwas geschliffen wird? Es wird in Kübel geschmissen, man macht es nicht. Es interessiert uns schlichtweg nicht. Oder doch, das hat etwas zu tun mit einer Grundproblematik von unserem Land.
Ja, letztlich geht es darum, ob ein öffentliches Interesse an einer Geschichte besteht oder nicht.
Aber das kann geschürt werden. Also das öffentliche Interesse kann hergestellt werden. Also, ein Fall Henrike Schneider, Schweizerischer Gewerbeverband, Felix E. Müller, als Journalist, ehemaliger Chefredakteur sogar, von der Sonntagszeitung, der so lange darum poliert hat an dieser Person und am Gewerbeverband, bis es das öffentliche Interesse da war. Jetzt ist die Frage, was ist zuerst, das Huhn oder das Ei? Oder?
Ja, gut, der Fall ist vielleicht ein bisschen anders gelagert, aber ja, ich meine, du musst immer fragen, wo ist quasi die Grenze zwischen öffentlichem Interesse und Privatsphäre, oder? Ich weiss nicht, wo würdest du denn sagen, da ist ein ganz klarer Fall von öffentlichem Interesse, da müssen wir darüber berichten und da vielleicht nicht.
Du stellst mir jetzt eine ganz schwierige Frage, aber ich würde sicher, wenn das Thema auf mich zukäme, würde ich zuerst mal nichts machen. Ich würde darüber schlafen und nochmal darüber schlafen und nachher würde ich eigentlich mit meinen Kollegen und Kolleginnen darüber reden, was hat das für Konsequenzen allenfalls. Und jetzt, wenn ich den Fall Lederach nehme, dann würde ich sagen, okay, wir haben eine Person, die vermutlich tatsächlich irgendjemandem links und rechts eins um die Ohren gehört, höchst persönlich, ob er rechtlich einen Missbrauch betrieben hat, kann ich ja nicht beurteilen, aber überlegen wir jetzt wird eine ganze Menge von Menschen wird mit desavouiert. Dann würde ich sagen, das öffentliche Interesse ist zu klein dran, um die Firma und alle Mitarbeiter zu zerstören.
Ja, und da muss man sicher auch schauen, wie man überhaupt darüber berichtet und differenzieren, weil Person ist das eine, also die Vergehen, so sie dann stattgefunden haben, das ist eine private Angelegenheit. Und die hat ja nichts mit der Firma Lederach an sich zu tun.
Aber der Name ist halt dummerweise der gleiche gewesen, oder? Darum haben ja alle Firmen, genau, heute Aktiengesellschaften so kryptische Namen. 1100.xy oder irgend so etwas. Und dann wäre jetzt der Verwaltungsratspräsident, wäre Herr Lederach, dann weiss, 3 Tage später weiss niemand mehr, um was es geht, oder? Aber die Familie steht mit ihrem Namen her. Und jedes Mal, wenn ich dort reingehe, Nussschocke kaufe, die ist übrigens Schamper gut.
Absolut.
Sage ich, du, heute komme ich noch schnell zum Lederach, oder? Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ein Unternehmer mit seinem Namen hersteht und er wird nachher kaputt gemacht oder heisst Urs Rohner und steckt hinter der UBS, oder? Also oder CS, besser gesagt, oder damals noch.
Ja, absolut. Genau.
Das ist ein riesengroßer Unterschied, oder? Also, wie würdest du es denn anschauen? Wie würdest du die Trennung machen?
Ja, wie gesagt, ich würde einerseits differenzieren zwischen öffentlichem Interesse und Privatsphäre. Also, und als Liberale finde ich, Privatsphäre muss im Zweifelsfall Vorrang haben. Und das andere ist eben, dass man differenziert zwischen privaten Angelegenheiten und was die Firma betrifft. Und ich weiss nicht, wir haben heute vielleicht auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen eine Tendenz, dass wir irgendwie moralische Standards an öffentliche Personen stellen, dass die nicht dürfen, irgendwie sich das kleinste Vergehen zur Schulden kommen lassen und kein Parkbus und nie mit dem Flieger in die Ferien fliegen und wenn dann alles alle CO2-Emissionen kompensieren und sich nie auf Social Media irgendwie abschätzig gegen irgendetwas äußern. Und ich finde, das ist irgendwie ein unrealistisches Menschenbild. Also ich glaube, auch die meisten Journalisten haben schon irgendwie sich vielleicht irgendwie etwas Kleineres zur Schulter kommen lassen oder vielleicht irgendwie auf Social Media mal einen dummen Spruch fahren lassen. Ja, und heute ist das halt alles öffentlich und dann nachher wird man da halt irgendwie auch schnell, kann man da auch schnell sich irgendetwas draus basteln, oder?
Gehen wir zurück zum Schweizer Monat. Die haben ja in eurer Historie relativ viel, wenn wir sagen, Slalomwege genommen. Ganz spannend ist sicher mal, wer das alles für euch geschrieben hat. Ich lese hier Hermann Hesse, Max Frisch, Emil Steiger, Hermann Burger, der Hugo Lötscher, der Adolf Muschk haben für euch geschrieben. Der Karl Popper, Ludwig van Mies und so weiter. Also die Liste hört fast nicht auf. Und jetzt kommt ich noch ein bisschen zurück und gehe in die Kriegsjahre oder Vorkriegsjahre. Und dort hat der Schweizer Monat noch anders geheissen. Es waren die Schweizer Monatshefte gewesen. Und dort hat das Ganze ein bisschen einen freundlerischen Touch angenommen. Es ist so weit gegangen, dass man den Chefredakteur hat rausschmeissen irgendwann, weil er einfach wirklich Tendenzen hatte, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Und man hat noch relativ lang das Germanophile relativ hoch gebeten. Wenn du dich selber jetzt mit der Historie auseinandersetzt von deiner eigenen Zeitschrift, die du rausgibst, ist das noch irgendwann ein Thema? Hat man das mal verarbeitet? Oder sagt man, es ist so weit zurück, es geht mir wirklich nicht mehr an?
Also ich weiss ehrlich gesagt nicht sehr viel über die Zeit. Ich weiss, dass die Tendenzen damals gegeben hat. Die sind auch aufgeschafft worden, unter anderem in einem Buch, das der Schweizer Monat selber rausgegeben hat, vor ein paar Jahren. Und ja, also die Geschichte vom Schweizer Monat ist natürlich interessant. Hat ja eine sehr lange Tradition, ist 1921 gegründet worden. Und zwar von Gegnern damals vom Völkerbund, vom Beitritt von der Schweiz zum Völkerbund, wo sich dort nach der Abstimmung zusammengeschlossen haben und die Zeitschrift gestartet haben. Und ja, die Zeitschrift hat eine lange Tradition und entsprechend auch viele unterschiedliche Phasen durchgemacht. Aber heute sind wir das, wo wir sind. Wir sind ein liberales Magazin und das werden wir bleiben.
Es ist auch damals, der Völkerbund ist gegründet worden und der Völkerbund war eine Antwort auf einen Krieg. Und die haben nicht mitmachen und haben einen eigenen Bund gegründet, um eigentlich gegen den Völkerbund aktiv zu werden. Und die Schweizer Monatshefte waren dann nachher ein publizistisches Organ gewesen, um das auch ein bisschen zu verdeutlichen. Also man hat eigentlich zwei Phasen gehabt. Einmal der Völkerbund, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man, wenn wir sagen, die völkische und deutsch-freundliche Tendenz hatte. Das hätte ja schon mal ausgelöscht werden müssen. Also es ist sicher nicht ein Thema, das man einfach verschweigen kann, oder?
Ja, interessanterweise war damals das Thema sehr aktuell gewesen, wo wir heute wieder darüber diskutieren, nämlich Neutralität. Und die sich damals gegen den Beitritt zum Völkerbund ausgesprochen haben und dann auch den Schweizer Monat gegründet haben, haben das eben genau mit Hinblick auf die Neutralität, die sie gefährdet gesehen haben, gemacht. Und entsprechend ist es eigentlich noch ironisch, dass man sich nachher so, dass der Schweizer Monat dann zeitweise so deutschfreundlich geworden ist. Also das ist eigentlich schon im Widerspruch zu der ursprünglichen Gründungsidee gewesen.
Total. Umso mehr, als nachher der Völkerbund ja eigentlich die Neutralität garantiert hat, der Schweiz. Also wir haben dort eine grosse Freiheit bekommen.
Ja, aber es hat natürlich schon Widersprüche und Spannungen gegeben damals zwischen Neutralität und Mitgliedschaft im Völkerbund.
Ja, genau. Also jetzt müssen wir vielleicht über die ganze Theorie von der Schweiz im Krieg noch darüber reden, sei es im Ersten Weltkrieg oder sei es im Zweiten Weltkrieg. Wir müssen vielleicht sogar so Themen, wie viel Gold haben wir von den Deutschen aufbewahrt. Also es sind sicher nicht alle heiliger gesehen als der Papst hier in der Schweiz. Lukas Leutzinger, ganz etwas anderes. Du hast ein Buch geschrieben über die Glarner Landsgemeinde. Und das Buch heisst «Das Wort ist frei», also «Das Wort ist frei», denke ich, wenn ich das richtig übersetze.
Genau.
Und das ist schon eine spannende Geschichte. Ist das aus der Sicht von der Verfassung heute eigentlich überhaupt noch legal, dass man eine Landsgemeinde hat? Das heisst, alle müssen zum richtigen Zeitpunkt in diesem Ring stehen und parat sein zum Abstimmen. Und wäre das nicht wieder etwas, was man wieder vor die DMRK bringen könnte? Wir sind ja geübt in dem aktuell, dass man sagt, ich habe die Chance gar nicht, meine Stimme abzugeben.
Das ist sehr interessant. Fun Fact, als die Schweiz der EMRK beitreten ist, hat sie müssen Ausnahmeklauseln machen, dass ein Artikel in der EMRK, wo nämlich das freie und geheime Wahlrecht festgelegt hat, dass man dort einen Vorbehalt gehabt hat, nämlich bei der Landsgemeinde und bei den Gemeindeversammlungen, wo ja auch offen abgestimmt wird. Und ja, ich finde, die Landsgemeinde ist ein interessantes Demokratiemodell. Sie ist sicher nicht perfekt, sie hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil hast du angesprochen, das ist, dass man quasi sich physisch vor Ort muss begeben muss. Und wenn man dann nicht vor Ort kann sein, dann hat man quasi sein Stimmrecht verwirkt. Und gleichzeitig ist es auch, hat sehr viele Vorteile, nämlich dass man vor Ort zusammenkommt und diskutiert und auch vor Ort noch an Änderungsanträge stellen. Das ist eigentlich wie eine Art des Parlament. Und eigentlich gibt man da am Bürger sehr, sehr viel Verantwortung in die Hand. Und das fasziniert mich eigentlich an dem Modell, dass das funktioniert und dass da wirklich eine offene und faire Diskussion stattfindet und dass man tatsächlich auch mit den Argumenten der Gegenseite konfrontiert wird und dass eigentlich wie die Meinungsbildung vor Ort stattfindet.
Was war die Idee von diesem Buch? Einfach, dass du das mal ein bisschen wissenschaftlich hast begleiten wolltest? Oder ist das im Prinzip eine Anleitung, wie das andere simpel und einfach eben auch machen könnten?
Ja, das war so eine Idee, die schon länger bei mir im Kopf herumgeschwirrt ist. Ich habe selber Familie aus dem Glarnerland und habe mich dann während dem Studium ein bisschen mit der Landsgemeinde aus politologischer Sicht befasst und habe dort festgestellt, es gibt eigentlich kein Buch über die Landsgemeinde. Und irgendwie habe ich gefunden, dass das fehlt und das braucht es. Und habe dann beschlossen, wenn es sonst niemand macht, dann schreibe ich das.
An wer richtet sich das Buch? Jemand, der einfach etwas schenken will, das unter einem Weihnachtsbaum liegt? Zum Geburtstag, zum Osterhase oder so? Oder ist das etwas, das eine Klasse kauft, wo vielleicht das Thema Demokratie durchzieht?
Das können Leute sein, die sich für Demokratie interessieren. Das können Glarner sein, das können Auswärtige sein, die sich für das Modell interessieren. Also es ist eigentlich an ein relativ breites Publikum gerichtet. Und ja, ich habe jetzt immer auch Rückmeldungen bekommen von Leuten, die das gelesen haben und gefunden haben, da habe ich jetzt viel Neues gelernt und es ist auch für Leute, die sich jetzt vielleicht die sich jetzt nicht mit der Versammlungsdemokratie spezifisch beschäftigt haben, viel können lernen.
Jetzt muss ich dich etwas fragen als Experten, als Landsgemeindexperten. Ist das richtig? Da kann jeder, der stimmberechtigt ist, vorgehen und reden?
Genau.
Und das kann, wenn es bis Nacht um 12 Uhr geht, es wird nicht abgeklemmt, sondern wer will reden, kann reden.
Es kann abgeklemmt werden, die Diskussion, wenn das liegt im Ermessen vom Landammen, der die Versammlung leitet, wenn er findet, jetzt sind alle Argumente auf dem Tisch und wir müssen mit der Zeit drängen, dann nachher kann er die Diskussion auch beenden, sozusagen. Aber grundsätzlich kommen die reden wollen, zu Wort. Und ja, auch jeder, der das will, kann Anträge stellen. Also, das ist eigentlich im Prinzip, du kannst eine Initiative mit einer Unterschrift einreichen und die zur Abstimmung bringen. Und das ist schon noch ein. Darum sage ich, man gibt damit den Stimmbürgern eigentlich sehr grosse Verantwortung in die Hand Und trotzdem oder gerade deswegen funktioniert das Modell. Und das finde ich faszinierend.
Sollten wir das überall wieder einführen, die Landsgemeinde?
Es gibt natürlich irgendwann logistische Probleme. Wenn, also in grösseren Kantonen, im Kanton Zürich, könnte man jetzt keine Landsgemeinde einführen, weil es einfach zu viele Leute wären. Von dem her ist es dort nicht so praktikabel. Aber ja, auf Gemeindesebene, also bei kleineren Gemeinden, ist das ja gang und gäbe und dort funktioniert es auch. Und bei kleineren Kantonen funktioniert es auch und wird hochgehalten.
Also da hat man aber auch von einem Demokratieverschnitt zum Teil bei den Gemeindeparlamenten, bei den Gemeindesversammlungen. Ein Beispiel, die Stadt Solothurn kennt das Gemeindesparlament, also sprich die Gemeindeversammlung. Und da kommen so 100 bis 200 Leute. Die Stadt Solothurn hat etwa 16'000 Einwohner. Also das ist absolut nicht repräsentativ, was dort passiert. Und man hat manchmal das Gefühl, dass die interessiert sind, einfach 20, 30, 40 Leute mobilisieren. Und das lenkt dann bei dieser kleinen Schar, um ein Thema herumzureissen. Genauso wie das die Leute machen können, kann das natürlich auch die Stadtverwaltung machen. Also wenn sie jetzt etwas durchbringen wollen. Und alle, die bei der Stadtverwaltung arbeiten, dann haben sie eigentlich schon gewonnen. Und selbstverständlich auch auf Stadtgebiet wohnen, damit sie überhaupt berechtigt sind, an der Versammlung mitzumachen. Und damit staunt man manchmal. Also ich gehe eigentlich regelmässig an die Gemeindeversammlungen und bin regelmässig baff, obwohl gute Worte gekommen sind, wo man sagt, da kann man jetzt einfach nicht Ja sagen dazu, sondern das muss man jetzt noch mal eine Runde zurückschicken, geht das nachher mit 80% einfach glimpflich durch. Also eigentlich ist auch dieser Fall sehr undemokratisch.
Undemokratisch würde ich nicht sagen. Es ist natürlich, es kann natürlich zum Problem werden, wenn die Stimmbeteiligung relativ tief ist. Und dann gibt es so Fälle wie eben die Turnverein-Demokratie, dass dann der Turnverein einfach irgendwie 50 Leute mobilisiert und die dann halt die neue Turnhalle durchbringen. Aber es gibt da auch politikwissenschaftliche Untersuchungen, dass das eigentlich eher eine Ausnahme ist. Und wenn ich jetzt die Landsgemeinde anschaue, da gibt es auch Untersuchungen, dass die Versammlung nicht weniger repräsentativ ist als jetzt die typische Urnenabstimmung. Im Übrigen auch bei der Urnenabstimmung ist ja keineswegs irgendwie repräsentative Auswahl von der Bevölkerung, die dort abstimmt. Also, wir wissen auch, dass beispielsweise vor allem ältere, vor allem gut gebildete, vor allem besser gestellte, wirtschaftliche, besser gestellte Leute an Abstimmungen teilnehmen. Also das Problem haben wir dort auch. Von dem her würde ich jetzt sagen, es ist nicht per se ein Problem. Es kann zu einem Problem werden. Und ja, die Stimmbeteiligung ist natürlich schon ein Aspekt, wo man kann sagen kann, wäre gut, wenn die höher wäre. Allerdings finde ich auch nicht, dass eine höhere Stimmbeteiligung per se irgendwie besser ist als eine tiefere. Also.
Ich will das Thema noch mal ganz kurz wechseln. Ich habe einen Artikel aus der NZZ herausgegriffen, der kürzlich erschienen ist. Und da steht über Titel «Kauft nicht bei Juden 2.0». Der Antisemitismus in der Kunst ist Ausdruck des Niedergangs der Kunst. Immer öfter werden israelische Künstler boykottiert. Der Kulturbetrieb knickt ein vor Aktivisten und zeigt lieber schlechte Kunst. Wenn man das liest, dann kommt man schon ein bisschen weichlich neu über. Also vor allem, wenn man ein bisschen älter ist, oder? Und vielleicht von den eigenen Eltern der Zweite Weltkrieg noch vor die Augen gestellt bekommen hat. Und man so etwas liest, sagt man, das kann ja jetzt einfach nicht wahr sein. Und das sogar in der Schweiz. Wir haben Universitäten, die plötzlich besetzt werden. Und nicht nur in Amerika, sondern sogar in der Schweiz, wo brutal Stellung nehmen und Leute von davon ausgrenzen. Was ist die Position des Schweizer Monats? Kämpft der Schweizer Monat gegen so etwas an? Ist der Schweizer Monat eher neutral dem gegenübergestellt? Schaut das sachlich an? Und was ist deine persönliche Position?
Wir sind natürlich liberal und für die Meinungsfreiheit. Und also ich persönlich sehe das sehr kritisch, dass man quasi irgendwie mit so aktivistischen Bestrebungen heraus einfach gewisse Leute oder gewisse Institutionen cancelt, sozusagen. Dass man irgendwie gewisse Leute nicht mehr einlässt, weil sie aus dem falschen Land kommen oder in die falsche Religion. Also ich meine, das ist ein Rückfall in ganz düstere Zeiten. Und ich denke, das sind wir wieder bei diesen moralischen Ansprüchen, wo zum Teil dann halt auch im Kulturbetrieb irgendwie sich einschleichen, dass man jetzt meint, man täge irgendwie etwas für eine bessere Welt oder für die Bevölkerung in Gaza, wenn man jetzt die Person nicht mehr einlässt oder nicht mehr aufführt. Ich meine, das ist völlig, völlig hanebüchen. Also, auch, dass man irgendwie, ich weiß auch nicht, gewisse Komponisten oder Künstler nicht mehr zeigt und ausführt, weil sie aus dem falschen Land sind. Also das ist letztlich eine ganz, ganz traurige Entwicklung.
Gibt es irgendwie aktive Möglichkeiten, wie der Schweizer Monat das kann thematisieren und wirklich auch kritisieren?
Ja, wir haben das in der Vergangenheit auch kritisiert. Wir tun uns da öffentlich in Debatten einmischen und aber letztlich, ich meine, verbieten kann man das ja nicht. Also, wie will man irgendwie...
Wie hätte es passieren können, dass zum Beispiel Klimaaktivisten sich plötzlich kulturell beispielsweise gegen jüdische Mitmenschen richten, eine Pro-Einhaltung einnehmen für eine andere, nehmen wir für Palästinenser oder so. Also, man hat so das Gefühl, die sind sozial, die sind klimabewusst und ob jetzt der grün oder schwarz oder gelb ist, der Mensch, das spielt völlig gar keine Rolle. Und jetzt merken wir eigentlich, das Gegenteil ist der Fall. Also es ist in dieser Gruppierung, in der die Diskussion am sträubsten geführt wird. Wie hätte das passieren können?
Gute Frage, ja. Aber das ist mir auch aufgefallen. Und ich finde das noch eine interessante Entwicklung in dieser Bewegung, die ja eigentlich auf Klima fokussiert war. Und dann irgendwann einfach einmal entschieden hat, ja, jetzt sind wir auch noch die moralischen Wächter für den Weltfrieden und für dieses und für jenes und auch noch gegen den Kapitalismus und alles Mögliche. Und das zeigt irgendwie, ja, vielleicht zeigt es auch, es geht gar nicht wirklich ums Klima, es geht einfach darum, dass man irgendwie dass man das Signal sendet, dass man irgendwie auf der richtigen Seite steht und die richtige Moral hat.
Könnt ihr da auch damit rechnen, dass der auch gelesen wird, wenn ihr so etwas publiziert? Oder ist es halt gleich wieder euer Mikro-Imperium, das ihr euch aufgebaut habt, dass ihr schreibt so etwas und die das lesen, sagen, jawohl, der Lukas Leusinger hat recht. Und dann legt man die Zeitschrift weg und das ist vergessen. Also deine Worte sind vergessen und die Zeitschrift geht dann irgendwann ins Altpapier rein. Könnt ihr mit eurer Publikation tatsächlich auch noch etwas bewirken?
Ja, durchaus. Also es wäre schade, wenn alle, die mich lesen, einfach würden sagen, ja, der hat recht und die Zeitung weglegen. Aber was ich für Rückmeldungen bekomme und auch Diskussionen auf Social Media zum Teil, dann sehe ich auch immer wieder Leute, die nicht einverstanden sind. Das ist eigentlich gut. Also da kann man auch, wir sind ja das Debattenmagazin, wir wollen auch Debatten anstoßen und uns dann stellen und verschliessen uns dann auch nicht.
Wo sind ihr überall präsent auf den Social Medias?
Eigentlich auf allen, also Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook.
Ist dort jemand speziell verantwortlich für das bei euch?
Ja.
Und das ist ja sehr divergent, wenn wir jetzt mal sagen. Also euch Magazin lang nachdenken, scharf, präzise und Social Media kurz, und vielleicht trotzdem prägnant?
Ja, das ist natürlich ein gewisser Spagat, aber das muss aus meiner Sicht auch nicht ein Widerspruch sein. Also ich finde Social Media, je nachdem wie man sie nutzt, kann man auch auf sehr interessante, tiefgründigere Sachen stoßen.
Machst du das selber auch? Also du schreibst lange Artikel, aber du tust auch kurze Statements über Social Media abgeben?
Zum Teil, ja. Oder schreibe auch kürzere Artikel für den Schweizer Monat. Wir haben auch online Artikel, eine Online-Plattform, wo wir natürlich andere Möglichkeiten haben.
Das allerletzte Thema, das ich gerne mit allen Journalisten, die hierher kommen, diskutieren, ist die Fähigkeit der deutschen Sprache. Also wir stellen fest in unserer Umgebung, dass wir junge Leute haben, die deutsche Sprache nicht mehr präzise beherrschen, wo man sogar eine E-Mail kontrollieren muss, bevor es rausgeht, damit wir keine schlechten Fallen machen. Das sind aber durchaus intelligente, junge Menschen, die technisch hochbegabt sind, toll umgehen mit der Technologie, auch dort sehr effizient sind. Aber die deutsche Sprache, die hapert ganz extrem. Jetzt, wenn ihr jemanden bekommt, der einen Stage macht bei euch oder es reinschnuppert oder so, wie ist eure Feststellung?
Ich weiss nicht, wie repräsentativ das wir sind, aber also ich glaube, die Leute, die sich bei uns bewerben, die haben im Schnitt schon ein bisschen bessere Sprachfähigkeiten, sage ich jetzt mal, aber generell ist das natürlich schon eine Tendenz, die einem Sorgen macht. Ich habe letztens ein Interview geführt mit dem Alain Bichat, mit dem Lehrer, und der hat gesagt, wenn wir 25% von den Schülern haben, die nach der obligatorischen Schulzeit nicht richtig können lesen und schreiben, dann nachher müssen wir uns doch schon gewisse Gedanken machen, in welche Richtung unser Schulsystem geht.
Du stellst es aber noch nicht fest bei deinen Autoren, dass sie schlechter geworden sind mit der deutschen Sprache?
Nein, zumindest jetzt, seit ich dabei bin, nicht.
Lukas Leutzinger, ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, dass du zu Aktiv Radio bist, uns den Schweizer Monat ein bisschen und deine Person ein bisschen näher gebracht hast. Wir wünschen dir viel Glück, wir wünschen dem Schweizer Monat viel Glück, weil ich glaube, so Hintergrundmagazine, die uns ein bisschen zum Nachdenken bringen, die dürfen nicht verloren gehen. Vielen Dank.
Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.